Schwarz hören.
Lieber Joro, ich freue mich wirklich diebisch. Wir haben uns getroffen, man könnte sagen zufällig, aber es gibt ja keine Zufälle, beim Klassentreffen der Ostmusik neulich in Neuruppin. Und da habe ich von Weitem dich gesehen und du mich. Und ich dachte, jetzt muss ich ihm sagen, wer ich bin. Und du hast sowas gesagt, hallo Petra.
Wir hatten schon ziemlich viel zu tun miteinander in der DDR.
Ja.
Und es gibt Menschen, die speichern keine Physiognomie und keine Gesichter. Ich bin genau das Gegenteil.
Ich sehe natürlich haarmäßig ganz anders aus. Ich hatte früher dunkle Haare. Und es gibt Leute, die erkennen mich jetzt nach vielen Jahren, weil ich nun die Naturhaarfarbe grau habe, nicht mehr. Und deswegen denke ich mal, oh, ich muss lieber vorsichtig sein und denke, wer weiß, ob mich derjenige noch erkennt.
Die Natur hat uns verschiedene Möglichkeiten gegeben.
Ja.
Erkennung, das Haarpracht ist ein Merkmal. Aber ich denke, dass die Gesichtszüge, die Physiognomie, sage ich mal so, wenn die Menschen auf das Gesicht gucken und in die Augen sein Gegenüber, hat mir meine Großmutter gesagt, da war ich 4. Guckst du die Menschen in den Augen, dann weißt du, was sie in der Seele mit sich rumtragen.
Ah.
Und recht hatte sie.
Das heißt, man erkennt die Menschen sofort, wes Geisteskind sie sind. Zumindest hat man eine Ahnung,
was
oder?
Was sie in der Seele tragen.
Ja, also ich habe mich sehr gefreut, mein Lieber, dass du sofort gesagt hast, hallo Petra. Und dann hatte ich gar kein Problem, dich gleich zu fragen, hast du Lust, dass wir mal über Leben und Tod reden für meinen Podcast?
Ja.
Und das hat dich auch gar nicht abgeschreckt, das mit dem Tod.
Wir kommen und gehen. Wer das noch nicht verstanden hat auf diesem Planeten, der hat wahrscheinlich auch überhaupt ein Problem mit dem Leben.
Mhm.
Das Leben ist ein Geschenk des Universums. Und ich habe das irgendwann nach diverse Ereignisse, die mir das Leben hätten früher nehmen können, da bin ich mehrmals über die sogenannte, sprichwörtlich über die Schippe gesprungen,
ja.
Wofür ich meine, sollte sie geben, Schutzengel immer dankbar bin, sonst hätte sie mich schon früher geholt.
Joro, darf ich dich fragen, was das war?
Also diverse Autounfälle, wo ich immer Beifahrer war, sowohl bei City als auch später. Schwere Unfälle bei der Armee, habe ich zwei sehr schwere Ereignisse überlebt. Da war ich 20, 21.
Das war ja in Bulgarien.
In Bulgarien, ja. Bei der bulgarischen Armee. Und seitdem habe ich so irgendwie keine Angst vom Tod, habe ich abgelegt.
Ja.
Das ist lange her.
Aber immerhin ist es in deinem Kopf, es hat dich geprägt.
Selbstverständlich. Ja, wenn 10 Leute tot um dich herum liegen und du der Einzige bist, der noch lebt, dann...
Da muss ein großer Schutzengel gewesen sein, oder?
Ja.
Dann geht man auch anders ans Leben ran, oder?
Ja.
Wenn man sowas erlebt hat.
Ich habe meinen Vater früh verloren, gerade in dieser Armeezeit. Da war ich 20. Mein Vater ist verstorben mit 58. In meiner Kindheit war der Vater natürlich auch eine autoritäre Person.
Mhm.
Aber mein Papa war für mich sozusagen ein Leuchtturm. Vor allen Dingen, was Bildung und Kultur betrifft. Der hat dafür gesorgt, dass ich an die Violine komme.
Ja.
Da war ich 5. Hat sich gekümmert, dass ich irgendwie eine klassische Ausbildung bekomme. Aber die Fragen überlasse ich dir jetzt mal.
Du, Fragen über Fragen. Hatte dein Papa auch was mit Musik zu tun oder überhaupt in der
mein
Familie?
Mein Papa war begeisterter Musiker, Autodidakt, hat sich selbst Noten lesen und schreiben beigebracht, hat leidenschaftlich Mandoline und Gitarre gespielt, Violine nicht, hat den Chor in einem kleinen Städtchen an der Donau dirigiert und Musik war essentiell in unserer Familie.
Und hat ja dein gesamtes Leben dann bestimmt, kann man so sagen.
Ja.
Also, du hast Violine studiert, dann in Deutschland oder war das
nein,
noch in Bulgarien?
Nein, studiert nicht. Ich bin mit 14 in ein Musikgymnasium aufgenommen worden. Die Ausbildung wurde durch mein Fehlverhalten, nämlich ich bin durch die Kneipen und durch die Clubs getigert nach 20 Uhr. Das war strikt verboten.
Mit 14?
Ja, na klar.
Mann, ich
war Gymnasiast, aber in Bulgarien gab es eine strenge Ausgeh-Regime. Nach 20 Uhr durften Schüler und Gymnasiasten nicht auf die Straße. Und das habe ich natürlich durch meine Aufmüffigkeit, die war schon damals ziemlich ausgeprägt, widersprochen. Und wurde ich angenommen von den älteren Kollegen, die schon gerockt und gejazzt haben in die Clubs. Und für mich gab es auch keinen anderen Weg. Und nach 2,5 Jahren hat man mich von diesem Gymnasium entfernt. für 14 Tage und die nächste Razzia war nur ein paar Monate später und dann hat man mich für alle Musikgymnasien Bulgariens entfernt. Also ich durfte in keinem Musikgymnasium, weder in Plovdiv, in Sofia, Varna oder so. Mein Musikgymnasium war in Russia, an die Donau. Eine sehr, sehr elitäre Schule. Aber das hat gereicht für mich später,
ja,
weil ich schon mit 5 begonnen habe. Ich hatte sozusagen über 10 Jahre theoretische Kenntnisse mir eingeeignet und das hat gereicht, um sozusagen bis heute durchzukommen mit alles drum und dran.
Durchzukommen ist eine schöne Formulierung, weil ich glaube, du bist der weltberühmteste Geiger einer Rockband, weil du einfach durch diesen einen Song, das ist ja verrückt, ne? Also du machst ja viel, viel mehr. Aber da ist ein Song, da ist der Song Am Fenster von City und seitdem kennt man Georgi Joro Gorgov, der berühmteste Geiger, obwohl du ja in der Band erstmal Bass gespielt hast, ne?
Ich habe mit Bass angefangen, ja, ja, das stimmt. 1974.
Genau, das habe ich nämlich nachgelesen.
Ja, und war ich Bassist, die Violine kam später.
Durch den Song, weil du gesagt hast, was ich so gelesen habe, ich bin Bulgare, ich möchte gerne eben auch die bulgarische Folklore, diese tolle Musik damit reinbringen.
Stimmt überhaupt nicht.
Da bin ich aber froh, dass wir jetzt endlich mal drüber sprechen können.
Also, wir hatten zu dieser Zeit, wie unzählige andere Bands auch, zum Tanz gespielt, in verrauchten, versoffenen Läden überall. Mhm. Natürlich gab es einen Punkt, einen Blickpunkt. Es gab schon die Lift, gab schon Veronika Fischer, gab schon Sternkommen. Meistens die habe ich noch als Barmusiker. Ich bin gekommen als Tanzmusiker, habe ich in der Bar gespielt. Mhm. Aber jeden freien Tag habe ich versucht, das zu erleben, was tatsächlich in Berlin los war.
Ja.
In Berlin hat gekocht. So, und wir haben gespielt mit City 74 in den Tanzclubs, wie alle anderen Bands auch. Und diese 5 Stunden, die waren sehr kräftezehrend. Und dann haben wir eine Pause angelegt, das Band. Und Emil, damals unser Sänger, Emil Bogdanov, der war irgendwie so ein Derwisch. Der hätte 10-12 Stunden hintereinander spielen, singen können. Das war unglaublich. Der hat eine Runde eingeläutet. Wir haben uns in der Garderobe backstage ein bisschen ausgeruht. Es gab davor Schlagzeug-Solo, Gitarren-Solo, Bass-Solo, endlos lange Riemen. Und Emil hat mit seiner verstimmten 12-Seiter-Gitarre vorne die Highlights damals, die internationale Art, John Betts oder Simon Garfunkel,
ja,
diese Dinger. Und sie da, wenn wir als Hardrock-Band rumgetürzt haben, waren nur die Kerle vorne mit wehenden Männern. Und dann bei Emil kamen die Frauen nach vorne. Und bei einer Probe in Adlershof sagte Fritz, unser Gitarrist.
Fritz Puppe?
Ja, Fritz Puppe, mhm. Gott segne seine Seele.
Oh ja.
Mensch, wir müssen mal uns überlegen, dass wir nicht nur diese Gelegenheit Emil überlassen, sondern auch als Band etwas für die Frauen machen, dass die Frauen auch bei uns als Band sind, nicht nur die Kerle so. Wer kann was machen? Wer kann noch ein anderes Instrument spielen? Klaus sagte, ich kann mir den kleinen Trommel,
ja,
um den Bauch binden und gehe runter mit den Leuten und dann haben sie diese sogenannte Atkins-Tanz, so eine Schlange hinterhin getanzt. Das war ganz, ganz witzig, total absurd. Absurd war das. Fritz hat seine Holzpantoffel genommen und hat sie über den Kopf geschlagen, 2 und 4. Das war sein Beitrag. Und was kannst du? Und ich stammelte so, kam ein bisschen Geige, gut, okay. Gesagt, getan, aber ich dachte, das ist vorbei. Ich wollte keine Geige mehr spielen. Seit der Schule habe ich nur bis zum mein Verhaftung auf die Bühne, weil ich mir geweigert habe, zu der bulgarischen Armee ehrenhafter Dienst zu leisten. Bis dann habe ich Geige gespielt und seitdem nicht mehr. Also das war 67. Also bis 74 keine Violine gespielt.
Ja.
Jetzt ging es um Rock, Jazz und überhaupt Weltstar werden, aber ohne Geige. Genau das Gegenteil ist passiert.
Wahnsinn!
Und dann kam Klaus Selmke, unser Schlagzeuger, mit einer Violine von seinem Onkel Franz. Ja, zeig mal, was du kannst, du Großmaul. So, machte den Koffer, der war 120 Jahre alt. Die Geige hatte nur 3 Saiten, die waren schon verrostet. Also die eine war so weit verrostet, dass sie von alleine kaputt gegangen ist. Und auf den Geigenbogen waren so ein klein Stückchen Haare noch, ein ganz klein Funzel Kolophonium.
Ja.
Ich nahm das Ding fachmännisch, bestriche den Geigenbogen unter die scharfen Blicke meiner Kollegen. Was macht ihr denn da? Und legte an. Ich spielte. So.
Auf drei Seiten, die verrostet waren.
Auf drei Seiten. Dann haben sie gemerkt, aha, der kann das. Okay. Ein bisschen später kam Emil mit Gedichtband von Hildegard Maria Rauchfuss und von ihm schon entdeckte am Fenster und machte die zwei weltberühmteste Harmonien der Welt, G-Moll und F-Dur und irgendein Zeug. Ich habe dazwischen die Violine schon, habe ich neue Saiten gekauft, neue Geigenbogen, habe ich sie schon fit gemacht, auch für mich so.
Und du hast es ja auch lange nicht gespielt, das muss man ja auch erst wieder...
Naja, aber ich habe die ganze Zeit, ich spiele hauptsächlich Gitarre. Das wussten meine Kollegen auch nicht.
Weil du ja Bass in der Band gespielt hast.
Zu Hause, seit meiner Kindheit, Gitarre. Der Bass war auch ein Nebenprodukt, durch eine Lüge entstanden. Und an diesem Tag haben wir am Fenster angekratzt. Wir waren explosiv kreativ damals. City zerfiel in ihre erste Besetzung. Die haben auch nachgespielt, keine eigene Komposition. Und ab meinem Dazukommen mit Emil haben wir angefangen, eigene Songs zu machen. In den ersten zwei Wochen ist am Fenster entstanden. Und ich habe es nicht damals als Solo verstanden oder nicht gedacht. Das war eine Improvisation. Ich habe gesagt, okay, lass mich mal mit der Violine beginnen. Dann geht mit dem Rhythmus erste Strophe, zweite Strophe, dann kann ich eine Solo machen. Und in diese Solo wollte ich die drei Elementen reingebracht haben, nämlich eine Melodie, die Wehmut hat, aber auch Hoffnung in sich. Dann das Pizzicato und dann das Vögelgezwitscher. Im Nachhinein weiß ich, wodurch das entstanden ist, habe ich aber darüber Jahrzehnten nicht geredet. Damit, sage ich mal, diese Nimbus von am Fenster, diese Aura, irgendwie nicht profan erscheint durch die Wahrheit.
Und jetzt erzählst du sie?
Na klar, erzähle ich sie. Die Wahrheit ist, dass ich mit ein genau wie ich, aufmüpfiger Pianist, der kam aus einer Zigeuner. Ich sage Zigeuner, weil damals gab diese Begriffe Roma, Sinti nicht. Ich kann auch sagen Gypsy, aber bei uns war das Wort Gypsy nicht gebräuchlich.
Mhm.
Mit Zigeunerkindern sind wir aufgewachsen, zur Schule gegangen, gespielt und Musik gemacht.
Mhm.
Und später habe ich im Musikgymnasium Alexander Manolov kennengelernt, haben sie uns auch sehr angefreundet. Und der war der Nummer zwei, der genau das gleiche Schicksal bekommen hat. Der ist mit mir entfernt worden vom Gymnasium. Das war ein unglaublich begnadeter Musiker. Und im Sommer 1967 haben wir mit unserer Band, das wir gegründet haben, am Schwarzmeer gespielt.
Ja.
Und um eins sind wir, Alexander und ich, zu seiner Familie ins Casino gegangen. Und am Casino gab es einen Gewölbekeller und dort hat seine Familie gespielt. Vater Violine, Mutter Kontrabass, der Bruder von Alexander Schlagzeug und sein Onkel Akkordeon. Und wir sind nochmal dazugekommen, also zweite Geige, zweiter Akkordeon.
Ja.
Bis dann haben sie auf so einem kleinen Podest gespielt und dann haben wir uns geteilt und sind in die Tische rangegangen und haben für die Dänen zwei dänische Titel gespielt, für die Schweden zwei, für die Norweger, für die Westdeutschen. Und das Eigentümliche an diese Auftritte war, dass der Vater von Alexander Arsen hatte zwei Violinen. Die zweite Violine nahm er, als wir gekommen sind, und die war präpariert, nämlich die Fs oben an die Oberdecke, diese Resonanzlöcher, das sind zwei Fs,
und
die hat er ausgefeilt, die waren bedeutend größer als die üblichen, damit man eingerollte Dollar und deutsche Mark da reinpackt. Und an die untere Decke hatte so eine Klappe mit Scharnier, wo er dann das Geld rausgeholt hat. So. Und dann haben wir von 1 bis 5 gespielt. So. Um 5 Uhr klang seine Geige gar nichts mehr. Der ist dann Backstage gegangen und hat die ganze,
war voll mit Geld,
ganze Valuta geholt und hat sie aufgeteilt in 7 Haufen und hat dann seinem Bruder einen Haufen gegeben, dann mich einen Haufen. Er nahm 2 Haufen für sich als Kapellenmeister und von seiner Frau, von den zwei Söhnen, die kaufen Namen auch. Mein Freund Alexander hatte nie Geld und ich hatte die Tasche voll Dollars und Deutschmark.
Aber du hast abgegeben an Alexander, oder?
Ich habe ihm immer was gegeben.
Ja,
ich habe ihn durchgeführt. Hat
sehr gut.
Wir waren 19.
Ihr wart 19.
Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, diese 6 Monate, wir haben von Mai bis Oktober Sonnenstrand 67 gespielt, bis zu meiner Verhaftung. Das war prägend. Danach habe ich die Violine abgelegt. Und das war am Fenster. Am Fenster war der Schmerztiegel aus mir rausgekommen, aus dieser Erfahrung damals mit dieser berühmten Familie Manolov.
Und dann auch, weil du hast jetzt schon mehrfach das Wort Verhaftung benutzt, wenn ich es recht verstanden habe, du wolltest nicht zur Armee.
Ich habe mich geweigert, das war eine Unverschämtheit, das gab es in Bulgarien gar nicht. Man hat versucht, mit viel Zucker, zuckerkrank zu werden, Diabetiker, 2 Kilo gegessen und so, oder irgendeine andere Betrügereien. Ich wollte partout nicht. Habe ich fröhlich weiter gespielt. Mein Vater hat mich mit Telegrammen bombardiert, dass ich schon gesucht werde von der Kommandatur und so weiter. Und dann kamen sie am 11. Oktober und haben mich von der Bühne verhaftet. Ich wollte noch weiterspielen. Haben sie gesagt, nee, hier lass die Gitarre stehen und ab. Haben sie mich abgeführt, ja.
Und dann musstest du zur Armee? Also
ich bin in einem Strafbataillon gelandet, an die griechische Grenze, und das war die Hölle.
Wie lange?
2 Jahre. Ich habe gedient ganz normal, aber in diesem Strafbataillon herrschten andere Gesetze.
Also eine starke Prägung, aber vieles ist dann ja auch richtig gut geworden, als du in Deutschland warst und mit City, was letztlich insgesamt, du hast schon mehrfach das Wort aufmüpfig benutzt, was dann sicher auch zum Bruch mit City geführt hat. Du bist einfach neben Toni Kral, dem Sänger, bist du einfach die Persönlichkeit von City, solistisch mit dieser Geige noch dazu. Also normalerweise kennt man den Namen von Geigern oder von Bassisten einer Band nicht wirklich. Aber den Namen Joro Gogov, den kennt man. Das ist doch toll gewesen, oder?
Ja, natürlich. Ich habe aber mich auch nicht so gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
Du hast dich nicht so toll gefühlt?
Also ich habe mich gut gefühlt, aber...
Nicht als Zar.
Also wir waren, bis am Fenster durch die Decke ging, waren wir gleichberechtigt. Deswegen würde ich sagen, jetzt auch Fritz hatte seine sehr, sehr persönliche Merkmal.
Ja, das
Klaus
stimmt.
Semke durch sein immer tiefer sitzender...
Ohne Schuhe. Ja.
Und immer tiefer sitzend am Schlagzeug, auch eine Weltnummer. Wir waren 4 tatsächlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Mein Weggang von City hatte andere Gründe.
Aber weil dieser Song so extrem durch die Decke gegangen ist, wie du selber gesagt hast, ist das in aller Munde. Und jetzt, als wir in Neuruppin waren, eben vor kurzem zum Klassentreffen der Ostmusik, sobald du ansetzt und die Geige in die Hand nimmst, dann jubeln die Menschen und es ist einfach...
Es hat etwas ausgelöst. Das hat natürlich auch mit mir zu tun. Mhm. Also ich spiele diese Violine und ich habe diese Violinen-Solo definiert und damit natürlich am Fenster zu Hit gemacht. Mir war es lange nicht bewusst, was ich da ausgelöst habe. Weil ich war Hardrocker und manchmal mit Punk-Attitüden, manchmal mit Jazz-Attitüden, mit Blues-Attitüden, alles, was wir aus der Kindheit gelernt haben. Der Balkan ist sowas von musikschwanger. Und ich bin an sich, als ich gekommen bin mit 20 Jahren, in mein Umfeld, unmittelbarer Musikerumfeld, habe ich natürlich erkannt, wie viel sehr hochwertige Musiker gespielt haben, ob das Films bei Karat war oder Lift. Meine Vorbilder, konnte nicht glauben, was ich da höre. Aber es gab so eine kleine Differenz oder sagen wir mittlere Differenz zwischen mein überproportional theoretisches Wissen und diese unglaubliche Schmelztiegel, in denen ich aufgewachsen bin, von Blasmusik, Folklore, Klassik, bulgarische Popmusik, später Rockmusik, Schlager, die rumänische Musik, die serbische Musik, die mazedonische Musik. Bulgarien ist voll mit verschiedenen folkloristischen Enklaven, die entstanden sind unter 500 Jahren türkischer Besatzung, wo die Menschen eingeschränkte Bewegungs- und Reisefreiheit hatten. Und in viele, viele kleine Gegenden, so 10 Quadratkilometer, hat sich etwas sehr Eigenartiges entwickelt, was 20 Kilometer weiter nicht mehr gab. Also es gibt so viel Stilistiken, gerade in die bulgarische Folklore. Und das alles haben wir als Kinder permanent gehört. Aus dem Radio, bei Hochzeiten, bei irgendwelchen Festen und so weiter. Und wenn du die Antennen für Musik schon als Kleinkind ausgerichtet hast, bei Musik, in so einer Familie, wo ich aufgewachsen bin, wo gesungen wurde, getanzt wurde, mein Vater griff sofort zur Gitarre und ich sollte dann die Violine spielen. Musik war so essentiell wie Essen. Und wenn du mit so einer Erfahrung kommst und dann hörst, wie manche Kollegen, ohne Namen zu nennen, mit zwei Harmonien, am Fenster sind auch zwei Harmonien, aber darauf basiert ja die Musik nicht.
Ja, okay. Dann, gab es eine kleine Diskrepanz, wenn man es mal so sagen will.
Bis mittelgroß.
Bis mittelgroß. Aber sagen wir mal so, so traurig, wie das möglicherweise für die Fans war, dass City auseinanderging, du hast ja dann sofort deine eigene Band gegründet, NO55.
Also der große Erfolg war schwer zu ertragen für alle. Da gab es schon unterschiedliche Umgangsformen. Ich habe gemerkt, dass da auch eine große Distanz oder eine Distanz sich Stück für Stück aufbaute meiner Person gegenüber, weil ich rückte im Fokus des Publikums und die Medien und manche meiner Kollegen wollten das nicht unbedingt im Schatten von Gorov stehen. Mm. Das hat sich so immer ein bisschen verstärkt und dann wurde für mich diese Freude, okay, habe ich schon angenommen. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt eine Bürde geworden am Fenster für mich. Und auch dann habe ich noch einen Song begeigt aus der Ferne, der wurde auch angenommen vom Publikum. Ja. War was ganz anderes, moderner, aber am Fenster war Last für mich irgendwann. Ich wollte nicht auf am Fenster reduziert werden. Und der Geiger von City, das war für mich auch nicht. Und ja, verschiedene Baustellen haben sich so Stück für Stück aufgebaut, wo mir immer schwerer wurde. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich gehe raus. Ich wollte eigentlich die Band führen, aber daran bin ich gescheitert. Also mit einem feindlichen Übernahmen, heißt das, in der Wirtschaft. Ja. Ja. Bin ich aber gescheitert. Und bei diesem Scheitern war klar, dass es weitergehen wird. Da war die Band durch mein Betreiben um zwei wertvolle Kollegen erweitert worden, Richie Barton und Gisbert Piotkowski. Die habe ich von Klosterbruder geholt. Bis heute denke ich, dass ich für sie ein rotes Tuch bin. Dann habe ich ihnen die besten Musiker geholt und habe ich die Band vergrößern wollen und ein bisschen stärken wollen. Also die City wurde auch tatsächlich besser. Dann kam die goldene Schallplatte in Griechenland, da sind wir auf Tour gegangen. Aber das hat der Zerfall der Band, der schon im Gange war, nicht stoppen können.
Richie Barton, sollten wir vielleicht noch sagen, der Keyboarder und einer der wichtigsten drei Männer von Silly seit langem. Ja. Und Gisbert Pitti Piatkowski war ja auch glänzend neulich in Neuruppin. Also die können alle nach wie vor ihr
Handwerk zeugen. Also für mich ist er eine der besten.
Ja, und der hat ja dann bei dir bei NO55 gespielt.
Ja, also dann Pitti hat Gala als ein möglicher Sänger.
Ja.
Gala kannte ich peripher. Fand ich unglaublich gut und habe gesagt, okay, spreche ich ihn an. Der war auch, denke ich mal, an einem Punkt bei Monocle, wo es wahrscheinlich nicht weiterging und hat ziemlich schnell zugesagt.
Sagen wir auch nochmal den ganzen Namen, Frank Gala Galer. Ja, und dann ging es los mit NO55.
Richtig. Wir haben geprobt in 14 Tagen und sind wir bei ersten Rockfilmen für ihn aufgetreten. Mm. Meine Kollegen von City sollen ganz schwere Momente gehabt haben, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich diese Band zwischen Weihnachten und Silvester gegründet habe.
NO55, der Name, das war der Stadtbezirk.
Nordost 55.
Prenzlauer Berg, ja. Damals.
Ja.
Ne? So ich hieß das entdeckt, damals bei uns
im Osten. Wir haben gefaximpelt, was könnte sein. Ich habe gesagt, nach Prenzlauer Allee 174 war schon eine berüchtigte Adresse, ja, wo wir gewohnt haben. Mhm. Raul und ich, meine Frau, die auch Managerin von City war,
ja,
von Anfang an bis zum Zerwürfnis und dann bei Enno natürlich auch.
Dann ging eine sehr erfolgreiche Entwicklung auch für Enno 55 los. Du hast ganz viele Sachen gemacht, also Später dann Amiga Blues Band, der Wilde Garten, das Putensen Beat Ensemble, also mit Thomas Pute Putensen. Mit dem habe ich übrigens auch ein Schwarzhören gemacht. Ein erfolgreicher Mann, der heute mit, ich darf das sagen, Jean, mit 77
bin ich geworden.
Am
12.7.
Bist du 77 geworden, das 77, ist wohl wahr. Wer ja. rechnen kann, ist klar im Vorteil. Man könnte also in Abwandlung eines berühmten Schlagers nicht mit 66, sondern mit 77 Jahren, dann geht das ja. Leben weiter. Du stehst weiter auf der Bühne und das war für mich bei diesem Klassentreffen der Ostmusik auch nochmal so klar. Das ist ja auch bei internationalen Bands klar, wenn die Stones da auf der Bühne stehen und so. Was ihr da veranstaltet auf der Bühne. Ich bin jedes Mal total begeistert.
Ja, staune ich selber, muss ich sagen. Ja. Ich hätte mir jemand vor 40 Jahren gesagt, du wirst 77 und noch auf die Bühne rumhampeln, hätte ich einen Vogel gezeigt.
Ja.
Bin ich natürlich dankbar einerseits, dass durch eben diese Achterbahn meines Lebens durchgekommen bin. Es gibt auch Krankheiten, die den Mensch treffen, wo er sich nicht mehr erholen kann.
Ja.
Meine zwei sehr geschätzten Kollegen, Klaus und Fritz,
genau.
Die fehlen mir, richtig. Aber das Leben ist so, wie es ist.
Wie es ist.
Ich bin dankbar, dass ja. ich gesund bin. Das hat weder mit Disziplin noch mit, wenn ich höre, so, dass Leute sagen, leb gesund, dann wirst du alt. Manchmal bricht eine genetische Krankheit aus. Die Biologie hat eigene Gesetze.
So ist das.
Und die haben weder mit Moral, menschlicher Moral zu tun, das ist die Vielfalt auf unserem Planeten.
Nichtsdestotrotz, du machst einen super sportlichen Eindruck. Machst du Sport?
Nein, mache ich nicht.
Unglaublich.
Also,
die Genetik offenbar. Ne?
Ja, ich mache jetzt bewusst Sport nicht, seit Corona nicht. Ich hatte auch zwei OPs gehabt, wurde bei mir etwas entdeckt, Zufallsentdeckung. Und nach der Tour, die letzte Runde von City, wurde ich operiert und das hat mir das Leben gerettet, tatsächlich.
Mhm.
Und dann eine Nachfolge-OP. Ich bewege mich insofern, dass ich gerne laufe, spazieren gehe, mich relativ gesund ernähre. Ich rauche seit 35 Jahren nicht mehr. Alkohol in Maßen.
In Maßen. Maßen wäre jetzt ganz viel. Entschuldigung, ja. Jetzt musste ich dich ganz kurz korrigieren. Ja, du meinst in Maßen, also immer. Wenig.
Ja, ich komme aus Trunksüchtige Umgebung Balkan. Wer auf dem Balkan nicht trinkt, ist kein Mann.
Harter Schnaps, ne? So, vor allem hochprozentiges.
Mein Vater war absolut Abstinenzer, weder geraucht noch, und ist mit 58 gestorben. Meine Großeltern waren Winzer und die haben schon bestimmte Methoden gehabt, um die nachrückende Generation den Umgang mit dem Alkohol beizubringen. Kurze Geschichte, erzähle ich sie, da war ich hier. Mein Großvater nahm mich und machte einen Schritt in Richtung Keller, wo das Wein gärte, um mir das Heurigen zu zeigen, dass ich mal koste und weiß, was die Teufelchen im Kopf machen.
Als Abschreckung?
Als Abschreckung.
Ah.
Und die Frauen, meine Tante, meine Oma, meine Mutter, haben einen riesen Zirkus gemacht. Nein, das kannst du mit dem Kind nicht machen. Und der nahm mich und brachte mich hin und dann trink mal hier. Ich habe getrunken einen Schluck und dann habe natürlich Kopfschmerzen bekommen. Er war 4 Jahre.
Ja.
Und dann stellte sich heraus, dass diese Protest der Frauen eine Operette war. Mit jedem Kind haben sie das gemacht. Nicht nur mit mir, sondern das ist so.
Es gehörte zum Stück.
Gehörte zum Stück und die Frauen sozusagen, also die Schussengel, haben den Zirkus gemacht.
Verstehe.
Aber die wussten, die können das nicht stoppen, das ist so.
Ja.
Und irgendwie der Umgang mit Alkohol war ein ganz anderer. Weniger Besäufnisse, Alkoholismus war erlebbar und sichtbar, aber mein Umgang mit Alkohol war immer sehr, 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 sehr mäßig, bis gar nicht. Viele Perioden, wo ich 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre,
kein Alkohol.
Es gab einen Spruch, ein Gesetz, auf deinen 2 Beinen nach Hause kommen, nicht auf 4, auf 2. Und mit dem vorletzten Glas aufhören.
Sehr gut. Man sagt ja auch, das letzte Glas war schlecht. Und da kommst du gar nicht hin, wenn du mit dem vorletzten aufhörst.
Richtig.
Eine Weisheit, eine Richtig. Gute Weisheit. Jo, du trägst eine Kette mit dem Yin- und Yang-Zeichen.
Ja.
Das ist etwas, was dein Leben auch bestimmt?
Jetzt bin ich nicht religiös und auch buddhistisch nicht veranlagt, aber ich war ziemlich oft in Asien, in Südostasien. Diese Gelassenheit der Asiaten hat mir immer sehr imponiert. Ob das Indonesien war, Malaysia, Thailand, Kambodscha, die Menschen, hat man gesehen, dass manchmal unter brutalen Währungen gelebt haben und trotzdem eine Gelassenheit. Wenn ich so in einem Fischerdorf irgendwo in Thailand war, wo mit Klamotten zerrissen, und die haben gelacht und waren fröhlich. Das Glück ist eigentlich ein ganz kleiner Diamant. Wenn man das Glück als Geschenk für sich definiert, dann braucht man gar nicht viel. Keine Schränke voller Klamotten, keine 20 Schuhe, keine 2 Autos. Das Glück definiert sich nicht über das Haben im materiellen Sinne, sondern über das, was du da drin hast. Und das ist Seele. Das ist Glück.
Schwarz hören.